Islam und Nachhaltigkeit, Islam und Umwelt. Das ist das Thema, worum es heute geht, weil das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein in aller Munde ist. Aber diese Perspektive, wie das aus der islamischen Perspektive aussieht, wie Muslime das sehen, das ist vielen unbekannt. Und zwar als erstes die Frage, warum wir jetzt diese Perspektive jetzt annehmen. Und dann wird es so um die theologische Perspektive gehen. Da werde ich versuchen, so ein paar Aspekte aus der Theologie zu nehmen, wo es eben um Nachhaltigkeit und Umwelt geht, wo deutlich werden soll, wie eben eine religiöse Identität, eine Frömmigkeit mit einem umweltbewussten, mit einer umweltbewussten Lebensweise vereinbar sein kann. Dieses Thema, das Thema Nachhaltigkeit, ist ja ein sehr großes Thema, das eigentlich auch interdisziplinär behandelt werden muss. Und genauso ist es eben auch wichtig, das aus einer theologischen Perspektive, aus einer religiösen Perspektive zu betrachten, weil Menschen, die gläubig sind, die Anhänger einer Religion sind, eben auch aus einer religiösen Perspektive auf die Welt schauen und eben Religion als auch als eine Quelle nutzen für ihr eigenes, für ihre eigene Lebensweise, um das zu gestalten, um das zu deuten. Deswegen ist es insbesondere auch für die Personen, aber auch insgesamt eben wichtig, diese Perspektive einnehmen zu können und zu verstehen, wie kann man denn das Phänomen Umwelt oder Nachhaltigkeit verstehen? Wie kann man die Schriften dazu verstehen? Und das ist nicht nur ein Thema, was eben den Islam angeht, sondern eben genauso Christentum und Judentum, wo sich auch damit befasst wird. Und ich habe hier eben diese zwei Begriffe, islamisch und muslimisch, geschrieben, die eigentlich, die man unterscheiden muss, weil islamisch bezieht sich quasi auf die Religion, die islamische Perspektive, dann, wenn es religiös begründet wird, und muslimisch ist es immer dann, wenn die Personen, die es machen, wenn sie sich darauf beziehen. Das bedeutet, jetzt auf dieses Thema bezogen, Musliminnen und Muslime können sich in Bezug auf Nachhaltigkeit engagieren, müssen das aber nicht unbedingt aus einer religiösen Motivation heraus machen. Weil ich kann ja als Muslimin, als Muslim, kann ich mich auch dafür engagieren, aus ethischen Gründen, aus ganz anderen Gründen. Aber wenn ich das aus einer religiösen Perspektive heraus mache, wenn meine Grundlage der Koran ist oder die Überlieferung, dann ist es eben diese islamische Perspektive. Das ist auch in anderen Kontexten einfach sehr wichtig, weil oft so ein bisschen das Zerrbild da ist, dass Muslime, Musliminnen und Muslime immer das, was sie machen, aus einer religiösen Motivation heraus machen. Genau. Kommen wir zu den theologischen Aspekten. Ich habe einige Koranverse hier aufgenommen, um Ihnen einfach authentisch so ein paar Auszüge zu zeigen. So ein Kernaspekt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um Umwelt geht, dann wird oft der Begriff Khalifa genannt. Das ist ein arabischer Begriff, das deutsche Pendant ist Kalif, bezieht sich auf einen Vers. Und als sein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter, Treuhänder, einzusetzen, da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich noch lobpreisen und deine Heiligkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was er nicht ist. Und hierin, dass der Mensch in der Lage ist, sich zu entscheiden, was er tut. Ob er jetzt eben Unheil stiften will auf Erden oder ob er eben Gutes tut. Und hier liegt eben auch die Verantwortung des Menschen, das zu tun, das zu entscheiden. Gleichzeitig aber auch mit dem Khalifa, dem Begriff, der ja nicht nur heißt, der Mensch ist jetzt auf der Erde, sondern er hat eine bestimmte Aufgabe, die er hier ist. Also ein Treuhänder, der einen anvertrautes Gut sozusagen bekommen hat und das quasi verwalten muss, beziehungsweise damit umgehen muss und es nicht einfach nur Unheil stiften oder es einfach nur ausnutzen kann. Das heißt, hierin liegt in dieser Beauftragung, beziehungsweise in diesem Khalifa-Sein eine Verantwortung dem Menschen gegenüber der Schöpfung insgesamt. Und da ist die Umwelt genauso mit drin wie die Mitmenschen und alles Mögliche. Das ist ein Element, dieses Khalifa-Sein und diese Verantwortung, die immer wieder kommt, bei allen möglichen Fragestellungen, hier insbesondere bei Nachhaltigkeit, aber auch wenn es zum Beispiel um Diskriminierung, um diese ganzen anderen Fragestellungen geht, um Armut, wenn es um Mitmenschen geht, dass man sich eben immer wieder auf diese Verantwortung rückbezieht. Genau. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, ja, Khalifa-Sein, was heißt das, wie macht man das? Und dann gibt es eben den Ansatz, dass man sagt, man muss sich an Gott orientieren. Ich habe hier einige Begriffe, das sind Attribute Gottes. Man hat sich überlegt, was ist denn Gott, wie kann man Gott beschreiben und hat Adjektive gefunden und hat dann gesagt, eben, das ist quasi, das stellt das Wesen Gottes am besten dar. Zum Beispiel der Barmherzige, also es gibt keinen Barmherziger als ihn. Der Gerechte, ein Adi, er ist der Gerechteste von allen. Und das muss in diesem Khalifa sein, quasi als Orientierungspunkt gesehen werden, dass wenn ich für Gott, also von Gott, ein anvertrautes Gut bekommen habe, dann muss ich auch in diesem Sinne damit umgehen. Und deswegen muss ich auch gerecht damit umgehen, dieser Barmherzigkeit vorrücken, ich muss versorgen und eben ganz viele andere Elemente. Also es geht ja in dieser Schöpfungsgeschichte, geht es quasi um diesen Prototyp Mensch überhaupt. Genau. Und wenn man eben Gott als Schöpfer ansieht und eben reflektiert, dass er alles geschaffen hat, kommt daraus eben auch eine Verantwortung, weil ich eben nicht mit dem, was er erschaffen hat, mit der Schöpfung einfach so willkürlich umgehen kann. Und es wird oft betont, dass ein Gleichgewicht, eine Harmonie in der Natur schon inne ist, so geschaffen wurde und der Mensch eben durch dieses Unheilstiften, wenn er sich dafür entscheidet, eben diese Harmonie einfach stört und zerrüttet. Und die gilt es eben zu schützen und einzuhalten, was immer wieder oft betont wird. Und zum Beispiel hier dieser Vers, und die Erde hat er für die Geschöpfe angelegt. Das heißt, es geht nicht nur um die Menschen, was eben diese willkürliche Handlung von den Menschen eben vermeiden soll. Es gibt zum Beispiel auch andere Verse, wo betont wird, die natürlichen Ressourcen, wenn es um Wasser geht, um Nahrung geht, davon hat jeder Anrecht, jedes Lebewesen hat auch Anrecht darauf. Das heißt, man kann da nicht quasi eine Wasserquelle jetzt nur für sich nutzen und das quasi so ein Monopol einrichten, sondern es muss frei zugänglich für alle sein. Das ist quasi ein Anrecht für alle. Genau. Es finden sich auch andere Aspekte, andere Werte, Prinzipien, die sich eben an diese ganze Debatte um Nachhaltigkeit sehr gut anknüpfen können. Zum Beispiel, wenn es um Verschwendung geht, gibt es einen Koranvers, wo Kinder Adams esst und trinkt, aber seid nicht maßlos, er liebt nicht die Maßlosigkeit. Und dieses Motiv der Maßlosigkeit, der Verschwendung, es kommt immer wieder vor und wird immer wieder daran erinnert, dass man das nicht tun soll. Interessanter ist, was ich immer ganz witzig finde, dass das als Tischgebet genutzt wird, aber dann, wenn es dann im Ramadan, wenn es eigentlich darum geht, eben nicht zu essen, wenig zu machen, dann, wenn dann das Fastenbrechen dann kommt, dann ist wieder ganz viel auf dem Tisch und dann ist man sehr viel. Was wird denn daraus gemacht? Kommen diese Elemente, die in der Theologie vielleicht vorkommen oder Perspektiven, die da sind, kommt es dann in der muslimischen Community an oder was machen die da? Dazu gibt es drei Begriffe, wo es eben darum geht, Nachhaltigkeit oder das, was aus religiöser Perspektive zur Umwelt gesagt werden kann, zu betonen und dann sowohl gesamtgesellschaftlich sich dazu zu äußern, aber auch in die muslimische Community selbst zu gehen und dafür Selbstreflexionsprozesse da anzustoßen. Öko-Islam, auch im Englischen auch im Eco-Islam, das sind eben dann, wenn der Fokus eben auf Nachhaltigkeit, auf Umweltbewusstsein und um Tierethik und diese Punkte geht, quasi versucht wird, aus dieser religiösen Perspektive dazu was zu sagen. Der Begriff ist sehr interessant, wo der Gedanke ist, dass dieser Begriff Dschihad, der ist eigentlich eher bekannt als so der heilige Krieg, was auch aus der islamistischen Szene so quasi gedeutet wird, eigentlich aus dem Arabischen kommen, das Wortlaut, also von Jahede, von dem Wort kommt, eigentlich so viel bedeutet wie eine Anstrengung auf dem Wege Gottes. Genau. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, die in dem Bereich aktiv sind. Es gibt eine islamische Erklärung zum Klimawandel, es ist vielen einfach unbekannt, dass es überhaupt so etwas gab. Es gab ein Symposium, das in Istanbul stattgefunden hat, wo ganz viele verschiedene Gelehrte, Wissenschaftlerinnen, auch Politikerinnen und Politiker da waren, die sich eben damit befasst haben, wie der Klimawandel aus einer islamisch-religiösen Perspektive heraus zu betrachten ist. Hat nicht viel bewirkt, aber es gab zumindest nun eine Auseinandersetzung auch in diesem wissenschaftlichen Bereich. Genau. Abschließend nochmal, versuche ich es nochmal zusammenzufassen, geht es darum, dass das Thema Nachhaltigkeit, also das, was ich am Anfang eben diesem interdisziplinär gemeint habe, es ist wichtig, sich damit eben aus verschiedenen Perspektiven zu befassen und eben deswegen ist auch wichtig, ist, dass die Theologie sich damit befasst, um eben also den frommen Menschen einfach zu zeigen, dass diese Themen, diese gegenwärtigen Themen, nicht nur Nachhaltigkeit, auch andere Themen, eben in ihrem Leben aus einer religiösen Identität heraus wichtig sind und dass sie das eben bewusst machen müssen. Und wenn wir dann auf die Beispiele eingehen, auf das Engagement der muslimischen Akteurinnen und Akteure, die das eben schon bestehen, dann ist es wichtig, eben einerseits das zu sehen, das anzuerkennen, dass es da schon was gibt, als auch gleichzeitig das eben zu unterstützen, zu fördern und eben auch was, also viele muslimische Community, aber insgesamt auch diese allgemeine Perspektive des kritischen Auseinandersetzens mit der eigenen Praxis einfach, dass das gefördert werden muss, dass man sich im Klaren ist, dass mein eigenes Handeln, meine eigene Praxis Auswirkungen hat, dass meine eigene Entscheidung, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren, auf eine bestimmte Art und Weise Sachen zu konsumieren, natürlich Auswirkungen auf andere Menschen, auf die Umwelt hat. Und das eben natürlich auch wieder in einer religiösen Perspektive eben irgendwie zu verantworten ist.